Börsenradio Network AG.
Wir sehen natürlich in unserem Portfolio-Management tatsächlich diese Gefahren, dass die Wirtschaft in den USA vielleicht dann doch schwächer geht, als viele denken. Deswegen haben wir die Aktienquoten tatsächlich seit geraumer Zeit eher tiefer als viele andere und sind da tatsächlich eher vorsichtig aufgestellt.
Wir machen Börse hörbar und verständlich.
Guten Tag, ich bin Uwe Eilers, Gründer und Vorstand der Frankfurter Vermögen in Bad Homburg.
Und ich bin Andi Groß. Sehr herzlich willkommen beim Börsenradio. Uwe, der DAX ringt mit den 24.000 Punkten. Die Märkte warten, und zwar auf die Fed, auf die EZB. Auf der anderen Seite haben wir Tech, die wieder die ganz großen Geschichten liefern. Gleichzeitig steigen die Ölpreise oder auch nicht. Also Geopolitik ist und bleibt ein Risiko. Die große Frage, die bleibt, ist die, trägt die KI-Rallye weiter oder kippt dann irgendwann das Bild? Also der DAX und die 24.000 Punkte, Dynamik sucht man so ein bisschen. Wie schätzt du das ein? Ist das jetzt eine Pause, Atemholen von neuen Hochs oder ist das ein Warnsignal?
Ja, das Thema KI ist natürlich ein ganz großes. KI wird langfristig sicherlich wahnsinnig viel Impact haben, aber es ist nicht so, dass das jetzt wirklich passiert. Aber die Hoffnungen sind natürlich riesengroß, auch gerade die Hoffnung der ganz großen Unternehmen, die natürlich wahnsinnig viel Geld investieren und die Aktienkurse haben natürlich wahnsinnig viel auch vorweggenommen. Und man muss jetzt erstmal überhaupt abwarten, ob dann tatsächlich auch die Cashflows wieder hereinkommen, die momentan alle rausfließen in hunderte von Milliarden Summen. Und deswegen muss man da auch ein bisschen vorsichtig sein. Also grundsätzlich langfristig spannendes Thema weiterhin, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das hier jetzt erstmal einen Deckel findet und dass man hier vorsichtig sein muss. Alles, was das Thema KI ist, ich meine, die Chip-Hersteller und Chip-Designer sind so hoch gestiegen insgesamt und alles, was da drumherum ist. Deswegen muss man hier momentan meines Erachtens auch hier stark vorsichtig sein.
Der Markt, wenn ich dich richtig verstehe, überschätzt durchaus so ein bisschen das KI-Narrativ?
Ich denke, die Geschwindigkeit wird nicht so hoch sein, wie viele denken. Ich meine, natürlich passiert da wahnsinnig viel, aber ich denke, die Geschwindigkeit, was da angenommen wird, wird so schnell nicht gehen, weil immer ist der Mensch noch dazwischen. Der Mensch muss auch mitkommen und mitgehen und deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch darüber, dass der Wandel so schnell geht, wie viele das erhoffen. Nur ein bisschen ChatGPT ist zu wenig.
Nett, diese Bemerkung. Das bringt mich eigentlich zu dem gleichen Thema, aber aus dem anderen Blickwinkel, aus der anderen Perspektive. Wir hatten ja Anfang des Jahres die Diskussion und sie hält ja immer noch an oder flammt immer wieder auf. Ja, wozu brauchst du noch SAP? Wozu brauchst du noch irgendwie die ganzen Softwarehäuser? Du hast ja ChatGPT. Also, keine Ahnung, ChatGPT schreibt mir mein neues Arbeitszeitmodell, Abrechnungsprogramm und damit mache ich alle Softwarehäuser platt.
Das wäre schön, wenn das so einfach ginge. Ich meine, wir als Unternehmen schauen ja auch immer, was können wir selbst machen und was müssen wir einkaufen. Und es gibt wahnsinnig viel Software, was wir einfach schlichtweg einkaufen müssen, weil es zu komplex ist, zu umfangreich ist, wo einfach vieles an menschlichem Wissen da reingesteckt werden muss. Und man darf auch nicht vergessen, es gibt auch Schnittstellen, die gebaut werden müssen zu anderen und so weiter und so fort. Deswegen ganz so einfach, wie sich das viele vorstellen, geht das nicht. Deswegen werden auch große Softwarehäuser sicherlich bleiben. Die Frage ist dort eher, wie stark können sie die ganze KI einsetzen, um die Software schneller zu verbessern, um die schneller, einfacher zu machen und effizienter. Und damit auch quasi die Software günstig anbieten können oder die Marge erhöhen. Also das heißt, ich denke, die großen Softwarehäuser werden die KI nutzen und als Unternehmen muss man durchaus weiterhin die Software einkaufen.
Was erleben wir da eigentlich gerade? Ist das Marktverzerrung? Aus Disziplin wird irgendwo Gier? Hintergrund meiner Frage auch ganz klar. Also wir sind ja mittendrin in der Berichtssaison. Sie läuft zweigeteilt. Also Tech stark. Alles andere, wo nicht Tech draufsteht, ist eher schwach und auch viele Anleger sitzen ganz fett in ihren Tech-Gewinnen.
Ja, das ist ja gerade die Gefahr auch da dabei. Ich meine, dass einfach die Hoffnung zu groß ist und dass dann doch die Enttäuschung vielleicht kommt. Das ist nur eine Frage der Zeit, meine ich. Und deswegen muss man da meines Erachtens aufpassen. Und umgekehrt, klar, die Softwarehäuser wurden massiv abgestraft in den letzten paar Wochen. Und da ist es meines Erachtens auch eher zu hinterfragen, ist das auch richtig oder wird da wahnsinnig viel Negatives an Impact dort wieder reingebracht. Also das ist, glaube ich, an beiden Seiten einmal zu optimistisch und auf der anderen Seite auf der Software-Seite wieder zu pessimistisch. Also das ist ja das, was die Börse immer macht und übertreiben oder untertreiben. Übertreiben nach oben und übertreiben nach unten. Also deswegen bin ich da zweigeteilt und ich denke, man muss da immer aufpassen, wenn da zu viel Euphorie reinkommt, muss man die Warnlichter anmachen.
Drehen wir das Thema mal weiter. Vielleicht auch Warnlicht, das ist ganz gut das Stichwort. Welche Rolle spielen die Notenbanken eigentlich jetzt? Also die Fed bleibt wohl auf Hold, Zinsen bleiben hoch. Gleichzeitig, und das ist ja ein ganz heißes Eisen, geht es ja auch um die Zukunft an der Fed-Spitze. Wir haben da Kevin Warsh, da steht ein Kandidat im Raum, der politische Narrative nicht klar zurückweist. Ich spitze es mal zu, ein Mann, der Zweifel an klaren Wahlergebnissen einfach mal so stehen lässt, nicht ausräumen kann, der soll die wichtigste Notenbank der Welt führen. Was bedeutet das für die Glaubwürdigkeit? Was bedeutet das für die Unabhängigkeit der Fed? Und wie sensibel reagieren Märkte auf so einen Vertrauensverlust?
Ich denke, zunächst werden viele erstmal abwarten, was der neue Mann dann überbringt, wenn er dann auch wirklich reingewählt wird. Ich meine, der bisherige Senator, der das blockiert hat, wird jetzt wohl zustimmen. Aber man muss natürlich erstmal abwarten, was er dann wirklich auch de facto machen wird, der neue. Und der wird auch natürlich nur begrenzt was machen können. Es ist ja ein ganzes Board, die da die Entscheidung treffen. Und soweit ich weiß, wird auch tatsächlich Powell noch erstmal da drin bleiben, ein paar Jahre. Also somit wird da nicht alles von heute auf morgen umgedreht. Trotzdem muss man natürlich schauen, was wird er kommunizieren, was wird er nach außen bringen. Und das wird dann die Frage sein, ob er das Vertrauen gewinnen kann der Kapitalmärkte oder nicht. Und deswegen würde ich das jetzt mal neutral sehen. Aber Fakt ist natürlich, die Fed ist in einem Dilemma. Also die Inflationsraten sind deutlich gestiegen und gleichzeitig ist die Wirtschaft zweigeteilt. Auch da wieder, ich meine, KI treibt die Wirtschaft in den USA noch nach vorne, aber die restliche Wirtschaft, die ist eher momentan in der Rezession. Das sieht man zwar insgesamt in der Wirtschaft nicht, noch nicht, aber das ist die Gefahr, dass man dann einfach eigentlich die Zinsen senken müsste, aber durch die höheren Inflationen eigentlich das nicht kann. Auf der anderen Seite drängt natürlich ein Trump, der rund ein Drittel der gesamten Staatsverschuldung unter ein Jahr Laufzeit hat, auf niedrigen Zinsen, damit seine Schulden nicht zu teuer werden und noch irgendwie finanzierbar sind. Also das ist die ganz große Gefahr, dass wir da in einem Dilemma stecken, was kaum aufgelöst werden kann.
Also durch Tausende von Raketen auf Iran, Stückpreis 5 Millionen und mehr, wird ja das Schuldenproblem nicht unbedingt kleiner.
Na gut, ich meine, Trump hat ja dafür schon 200 Milliarden extra angefordert und hat ja auch schon gesagt, dass er irgendwo die Militärbudgets von 1 auf 1,5 Billionen gerne anheben möchte pro Jahr. Das ist natürlich schon alles irre, was er da vorhat und treibt. Ich meine, wenn man bedenkt, dass da jetzt schon Staatsschulden sind von rund 38 Billionen und momentan pro Jahr 2 Billionen dazukommen, eher mehr in den nächsten Jahren. Das heißt, die Schuldenspirale dreht sich unglaublich stark nach vorne und deswegen ist das auch eine der ganz großen Gefahren, die niemand wagt auszusprechen in den USA, aber meines Erachtens angesprochen werden sollte.
Und wir sprechen auch noch kurz den Iran-Konflikt an. Die ersten Wochen hat die Börse ja gezuckt, stark gezuckt, aber in Summe eigentlich erstaunlich schwach reagiert auf das Thema Iran-Krieg. Täuscht sich der Markt hier oder hat er recht mit seiner Einschätzung, die sich ja möglicherweise auch historisch begründen lässt? Also da hat er schon oft gekracht in der Region und für die Weltwirtschaft hat es keinen Impact gebracht oder keinen negativen Impact. Zusätzlich jetzt ganz aktuell, die Vereinigten Arabischen Emirate verlassen die OPEC, also dieses Ölpreiskartell, mehr Angebot könnte kommen. Und das ist ja auch dieses Kernthema, die Ölversorgung, die gestört ist. Sehen wir vielleicht sogar bald fallende Preise oder noch mehr Chaos? Was denkst du?
Das Geld hat ja nur jemand anderes. Ich meine, wenn der Ölpreis höher ist, wer hat dann das Geld? Ich meine, das haben dann die ölproduzierenden Länder, die noch verkaufen können, sprich Saudi-Arabien und auch andere Ölländer. Die Emirate eher nicht, die kriegen momentan kein Öl raus, weil entsprechend die Straße von Hormuz gesperrt ist. Ja, also und die Ölkonzerne, die natürlich entsprechend drastisch gut verdienen. Somit ist das, denke ich mal, zweigeteilt. Das heißt, die Bevölkerung in den Industrieländern, natürlich auch teilweise in den anderen Ländern, die da auch betroffen sind und viel Verkehr haben auf den Straßen, Indien, China, die zahlen das letztendlich. Das heißt, da ist weniger Konsum da, Konsummöglichkeit. In den Ländern, die produzieren und auch die großen Konzerne, können mehr Gewinne ausschütten. Deswegen, man muss auch schauen, was sind die Folgen. Die Folge ist natürlich irgendwo auf der einen Seite, dass weniger Verbrennerautos gekauft werden und dafür, da sieht man ja schon, mehr Elektrofahrzeuge. Das heißt, die Transformation geht schneller voran, als viele gehofft haben. Also das ist ja auch wieder dann ein Positives, was man sehen kann in diesen Branchen. Dasselbe gilt auch bei der Beheizung von Häusern, weg von Gas und Öl, wird sich beschleunigen und schneller in Richtung der ganzen Wärmepumpen gehen. Also das heißt, die Wirtschaft selbst wird dadurch wahrscheinlich insgesamt nicht massiv tangiert werden, auch nur natürlich durch die höheren Ölpreise. viele Güter teurer werden und auch die Transportkosten erhöht werden. Aber insgesamt dürfte das erstmal keine riesigen Auswirkungen haben, tatsächlich.
Was macht das Ganze mit dir? Du verwaltest ja Vermögen. Wie positionierst du dich zwischen Risiko und Chancen?
Naja, wir sehen natürlich eben in unserem Portfolio-Management tatsächlich diese Gefahren, dass die Wirtschaft in den USA vielleicht dann doch schwächer geht, als viele denken. Das sehen wir eher als Gefahr, dass wir einfach deutlich geringeres Wachstum haben werden. Und deswegen haben wir die Aktienquoten tatsächlich seit geraumer Zeit eher tiefer als viele andere und sind da tatsächlich eher vorsichtig aufgestellt. Und wir hatten Tech wieder deutlich aufgestockt, als es deutlich runterkam jetzt im März, aber wieder aufgestockt jetzt, wie gesagt. Aber man muss halt abwarten, weil Technologie insgesamt wird natürlich langfristig weiterhin wachsen. Aber man muss auch schauen, was sind die anderen Wirtschaftszweige, die vielleicht ein bisschen nachlassen werden. Also das sind die Themen, die wir ständig besprechen. Also wenig Aktienquote auf Deutsch gesagt und dann insgesamt langfristig auch im Tech-Bereich ein bisschen mehr als im Vergleichsindizes. Und vorsichtiger sind wir eher dann in Finanztiteln, unter anderem beispielsweise, oder auch in Ölwerten, die meines Erachtens deutlich überhöht sind. Stattdessen schauen wir eher, wo sind stabilere Märkte, sei das Konsum oder auch Medizintechnik, und gehen stärker in diese Branchen rein.
Die Märkte also immer in Bewegung, zurzeit ganz besonders. Vielleicht stehen sie am Kipppunkt. Die nächsten Tage und Wochen liefern dann die Antworten. Uwe Eilers, Vermögensverwalter mit einem ganz klaren Blick auf Risiken und Chancen. Danke fürs Interview.
Ich danke.
Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Ihre Informationen rund um die Börse.